RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Die Welt braucht Kernenergie und die verantwortlichen Politiker dürfen sich dabei weder von Umweltidioten noch von Gerichten alles kaputt machen und bremsen lassen. Das war ein Zitat aus dem Jahr 1979. Das hat Bundeskanzler Helmut Schmidt damals so gesagt. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte Schmidt damals für sich in Anspruch genommen, nüchtern und rational zu argumentieren, während seine Gegner eben nur irgendwas fühlen und damit natürlich falsch liegen. Wie mächtig Gefühle sein können und was für erhebliche politische Auswirkungen sie haben, ist das wissenschaftliche Feld von Professor Ute Frevert. Sie leitet seit 15 Jahren das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und unser gefährlicher Gedanke lautet heute: Gefühle können den Lauf der Geschichte verändern.
Mir geht es schon sehr stark darum zu zeigen, dass Gefühle nicht nur etwas sind, was zwischen uns beiden jetzt, zwischen den beiden Mikrofonen hin und her läuft, sondern dass Gefühle in unsere Gesellschaften und auch in die Politik, die unsere Gesellschaften machen, an ganz entscheidender Stelle ja sozusagen Mittäter sind und diese Gesellschaft und damit natürlich auch uns selber auch prägen.
Frau Professor Frevert, fangen wir mal mit einem Beispiel an, das eine gewisse Brisanz hat. 2015 haben beim zuständigen Bundesamt 890.000 Flüchtlinge in Deutschland sich erst registrieren lassen, also als Flüchtlinge. In diesem Jahr sind es etwas mehr als 285.000 Menschen, nur so zum Vergleich. Und damals hatten die Deutschen das Gefühl, diese armen Menschen kommen aus der Fremde, ich werde mich mal mit dem Teddybär an den Bahnsteig stellen und sie willkommen heißen. Ist das das Gefühl der Leute gewesen oder wenn es nicht das Gefühl der Leute war, wo kam es her?
Es war schon eine breite Bewegung, eine breite Empathiebewegung in der Bevölkerung, die vorbereitet worden ist durch Bilder, durch Informationen, aber vor allen Dingen auch visuelle Informationen. Wir erinnern uns vielleicht alle noch daran in der Tagesschau. Andere haben das über soziale Medien mitbekommen. Die Menschen, die sich in Bewegung gesetzt haben über die Balkanroute und ja, sich in Sicherheit bringen wollten, zumindest die meisten davon. Es gab natürlich auch andere, die sich denen zugesellt haben, wo es nicht um Sicherheitsbedenken und Sicherheitsfragen gab, sondern um andere Wünsche, andere Bedürfnisse. Aber die meisten kamen aus Bürgerkriegsgebieten und wollten einfach nur weg dort und wollten einen sicheren Hafen haben. Und das hat viele Bundesbürger damals daran erinnert, entweder aktiv, weil sie es selber noch erlebt haben, oder über Erzählungen, dass ja auch in diesem Land sich mal 14 Millionen Menschen in Bewegung setzen mussten und ihr Land verlassen, ihre Wohnungen verlassen, ihre Höfe verlassen mussten und woanders Aufnahme finden mussten. Und diese Erinnerung an ein eigenes Leid hat sehr viel Empathie sozusagen losgelassen, die sich dann in dieser Willkommenskultur gezeigt hat.
Jetzt nennen Sie schon den Begriff Empathie. Frau Professor Frevert, in Ihrem Buch Mächtige Gefühle habe ich diesen Begriff auch gefunden. Das ist ein von A wie Angst bis Z wie Zuneigung deutsche Geschichte seit 1900. Das ist gewissermaßen ein verspätetes Begleitbuch zu einer Ausstellung, die Sie unternommen haben, gemeinsam mit Ihrer Tochter. Und da kommt das Wort Empathie auch vor, nämlich in dem Zusammenhang. Empathie hätten Leute vor 100 Jahren und vor 200 Jahren beim besten Willen weder gekannt, also dementsprechend auch nicht benutzt.
Sie kannten auf jeden Fall das Wort dafür nicht, wenn Sie im deutschen Sprachraum sozialisiert worden sind. Es gab andere Worte, die für ähnliche Gefühle, aber nicht unbedingt für das gleiche Gefühl benutzt worden sind. Natürlich den Begriff des Mitgefühls, des Mitfühlens gab es. Es gab auch den Begriff des Mitleids oder Mitleidens. Empathie ist dann erst sehr viel später, eigentlich seit den 1970er Jahren, in den deutschen Wortschatz eingegangen, hat dort aber eine unglaubliche Karriere hingelegt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Selbstanpreisung des Münchner Porsche Clubs, der auf seiner Website damit für sich wirbt, dass in seinen Räumen interessante Menschen mit großer Empathie miteinander umgehen. Also hin zum Münchner Porsche Club, da ist man sehr empathisch. Mit sich selber allerdings, was nicht so wahnsinnig aufregend ist, muss ich sagen.
Das ist eins dieser Worte, die auf eine Art und Weise Konjunktur haben, dass man sie eigentlich am liebsten schon gar nicht mehr benutzen möchte, zumal sie aktuell, also relativ aktuell, zu einem eigentlich eher düsteren Gefühlsbefund gekommen sind. Frau Professor Frevert, nämlich Sie haben dem Tagesspiegel gesagt, das ist ein anderer Zusammenhang, da geht es stark auch um feministische Geschichte, die Sie logischerweise sehr beschäftigt hat. Verzagte Geister, ich kann es nur wiederholen, treffen auf krawallbereite Milieus, die ein Opfermonopol reklamieren. Und da ist es wieder, Empathie gegenüber anderen verweigern, das passt zum grauen Morgen. Das sind jetzt Ihre Worte tatsächlich gewesen, also verzagte Geister und krawallbereite Milieus. Das heißt, die einen wie die anderen charakterisieren sie mit einem Gefühl, also Verzagtheit, nicht aus sich heraus können, in sich mutlos, gefangen sein, ja, mutlos sein. Und die krawallbereiten Milieus, Leute, die gar nicht genug Wut nachtanken können.
Die Wut nachtanken, die sich selber in einer berechtigten Situation wahrnehmen, also einer Situation, die sie dazu berechtigt, wütend zu sein, weil sie nämlich sich als Opfer anderer Gruppen oder als Opfer des Systems oder als Opfer von was auch immer empfinden und aus diesem Opferstatus heraus eigentlich Empathie einfordern mit sich. Aber wenn man dann genau hinguckt, überhaupt nicht bereit sind, diese Empathie mit anderen zu zeigen. Ich meine, das beste Beispiel im Moment ist die Art und Weise, wie der Nahostkonflikt, wie der Krieg in Israel hier auf unseren Straßen und in unseren Räumen verhandelt wird, wo die Gruppe derjenigen, die auf palästinensischer Seite sind und die sicherlich über vieles zu klagen haben, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber keinerlei Empathie überhaupt bereit sind aufzubringen mit den israelischen Bürgerinnen und Bürgern, die dort am 7. Oktober abgeschlachtet worden sind.
Da gibt es ja in der deutschen Öffentlichkeit etwas Interessantes, auf gruselige Weise Interessantes, nämlich eine Art Gleichgültigkeit. Würden Sie das auch als Gefühl beschreiben, ein Gefühl der Gleichgültigkeit, ein Gefühl, naja, mein Gott, das ist alles so kompliziert, ich will mich mal gar nicht einmischen und da ist keiner unschuldig. Zumindest was wir nach außen beobachten können, ist, wenn eine Solidaritätsaktion für Israel ist, dann kommen 2.000, 5.000 oder hier in Berlin einmal 10.000 Leute verglichen mit 100.000, die bei der Ukraine da waren.
Gleichgültigkeit würde ich jetzt nicht als ein Gefühl bezeichnen, sondern eher als eine Gefühlsabstumpfung, als ein sich freimachen von Gefühlen der Solidarität oder der Empathie. Und natürlich muss man auch bei Empathie und überhaupt bei jedem Gefühl sich darüber klar werden, was man da eigentlich fühlt, warum man es fühlt. Und ob es in der Form auch sozusagen ein gerechtfertigtes Gefühl ist. Gefühle sind ja nicht nur etwas, was man hat oder was über einen kommt, was von einem Besitz ergreift, sondern Gefühle haben ein hohes Maß an Rationalität, auch wenn das erstmal nicht unbedingt direkt evident ist. Und man denkt, man ja auch immer noch so aufgewachsen ist, dass man sagt, ja, Gefühl ist Gefühl und Verstand sozusagen oder Nüchternheit, wie Sie bei Helmut Schmidt diagnostiziert haben, das ist dann das Gegenteil. Teil von Gefühl. Diese Art von Gegeneinandersetzung würde ich für überholt halten.
Was hat es für eine Rationalität, wenn wir uns verlieben, wenn Sie sich verliebt haben, wenn ich mich verliebt habe? Was hatte das noch für eine Rationalität? Das vergleichen ja viele Leute eher mit einer psychischen Krankheit.
Es ist ja nicht zufällig, in wen Sie sich verlieben. Da gibt es Vorgeschichten, da gibt es Vorprägungen, da gibt es Erwartungen, die nicht nur in Ihrem eigenen Busen und Herzen gewachsen sind, sondern mit denen Sie zum Teil aufgewachsen sind, was Sie sich woanders abgeguckt haben. Sie haben sicherlich eine ganze Menge Filme gesehen und haben von daher bestimmte Erwartungen an den weißen Ritter oder auch die Prinzessin geformt, die in Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen und noch wo an anderen Körperteilen dann herumschwirren, wenn sie eine solche Person finden. Also das sind nicht die Dinge, die wir uns immer so gerne vorstellen, ja, hat mich wie ein Blitz getroffen. Das gibt es zwar, aber warum sie überhaupt bereit gewesen sind, sich von diesem Blitz treffen zu lassen, das hat ganz viel mit kulturellen Prägungen zu tun. Und es ist nicht zufällig, dass auch nicht nur Verliebtheiten, sondern auch das, was daraus folgt, nämlich dann Ehen und länger währende Beziehungen, in hohem Maße immer noch endogam sind. Sozial endogam, man heiratet sozusagen nicht unter seinem Stand, man heiratet die Leute, die zu einem passen, auch sozial zu einem passen. Man heiratet oder man datet Menschen aus der eigenen Community. Muslim sucht Muslima, Jude sucht Jüdin, was weiß ich, wie weit man das noch aussparen kann. Der Markt ist ja unglaublich segmentiert und allein schon diese Segmentierung zeigt, dass Liebe etwas ist, auf Vorbedingungen aufruht, auf Vorentscheidungen auch aufruht.
Bleiben wir mal bei der Liebe, weil das ja tatsächlich was Systematisches hat. Sie sagen, dagegen spricht, also dagegen, dass es total persönlich ist, spricht, dass über kein Gefühl so viel Worte verloren wurde wie über Liebe. Das heißt, das, was ich erlebe oder was Menschen erleben, die lieben, die verhalten sich nach unzähligen Drehbüchern, die um sie herum sind. Ist das Ihre Theorie?
Drehbücher, Muster, die man einfach beobachtet. Und zwar nicht alles eindimensionale Muster. Sie sehen ja unterschiedliche Filme. Also ich glaube, dass Visuelles heute für unsere Kultur wichtiger noch ist als die Worte, die darüber geschrieben werden. Aber es gibt ja solche und solche Filme. Es gibt solche und solche Paare, die zueinander kommen. Und man pickt sich das raus, was man, da hat man natürlich schon die totale Freiheit. Man ist ja nicht durch die Kultur determiniert oder durch die Gesellschaft sehr stark eingegrenzt. Man hat in unserer Gesellschaft verschiedene Möglichkeiten zu wählen, aber wir wählen im Prinzip aus Mustern aus. Und diese Muster sind nicht nur die, die uns in einem Moment anspringen, sondern die sind durch die Erziehung, durch die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, es fängt doch schon in frühester Kindheit an, dass man beobachtet, wer da zueinander findet und wer da nicht zueinander findet und das auch kommentiert und die Kommentare wiederum mit seinen Freunden abgleicht. Da werden Pfade gebahnt, emotionale Pfade gebahnt, in die sie dann irgendwann hoffentlich ihre Traumpartnerin oder ihren Traumpartner finden, zumindest für die nächsten 4 Jahre.
Also wäre das eine Abwandlung unseres gefährlichen Gedankens, nämlich Gefühle können natürlich den Lauf der eigenen persönlichen Geschichte verändern, sind dabei aber viel weniger individuell, als wir gemeinhin glauben. Kommen wir mal zu dem eigentlichen gefährlichen Gedanken zurück, der Lauf der Geschichte. Also erstmal muss man doch sagen, glaube ich, Frau Professor Frevert, dass Gefühle tatsächlich auch Konjunkturen unterliegen. Also dass Gefühle über die Zeit, als Historikerin haben Sie das nachverfolgt, über die Zeit anders gesehen wurden. Ich habe krasses Beispiel natürlich in einer neuen Rudolf Hess Biografie gelesen, dass Rudolf Hess Hitler zubilligte, er sei ein Wesen von reinstem Wollen und seine Kraft beruhe auf bewundernswertem Wissen und klarem Verstand. Und an anderer Stelle sagt der Rudolf Hess dann, dass er selbst, also er Hess, würde mit fanatischem Eifer der Sache dienen. Und das wäre ja heute eigentlich gruselig, wenn ich heute sagen würde, ich möchte komplett fanatisiert für die Erhaltung der Fotowelt kämpfen, dann würden Sie ja sagen, das ist falsch, also sprachlich problematisch.
Ja, wir sind nach dieser Phase der deutschen Geschichte, die alles andere als ein Fliegenschiss war, doch etwas, gehen etwas sorgfältiger und etwas distanzierter um mit solchen Erwartungen an Fanatismus. Das war übrigens auch vor der NS-Zeit schon ein Begriff, mit dem man sich nicht unbedingt gerne schmückte. Und das ist interessant, dass der Nationalsozialismus genau diesen Fanatismus, diesen bedingungslosen Einsatz für die Idee, für die Sache, für die Mission, die man sich da auf die Fahnen geschrieben hatte, ganz, ganz, ganz hoch protegiert hat und sehr positiv berichtet hat. Anschließend war das etwas anders, obwohl auch in der DDR ein höchstmöglicher persönlicher Einsatz für die Sache des Sozialismus ja auch wieder sehr, sehr hoch geschätzt worden ist. Also auch da finden wir Appelle, sozusagen die Liebe zum Sozialismus, die Liebe zum Staat, die Liebe zur Partei, also emotionale Appelle, die wir in der Bundesrepublik so dann eben doch nach 1945 nicht mehr hatten.
Inwieweit sich Demokratiengefühlen bedienen, wollen wir gleich noch besprechen. Kommen wir nochmal eben dazu zurück, weil Sie das Beispiel DDR gerade gebracht haben. Da habe ich auch bei Ihnen gelesen, dass Leute teilweise sogar, glaube ich, an das Zentralkomitee der SED geschrieben haben, jedenfalls an irgendeiner Gliederung der Parteiführung, gesagt haben, ihr ermahnt uns die ganze Zeit, wir mögen unser Heimatland, wir mögen die DDR, wir mögen den Sozialismus lieben, aber das tun wir ja gar nicht. Unser Empfinden ist nicht aufrichtig, höchstens 5-10%, wenn ich das Zitat jetzt richtig hinkriege aus Ihrem Buch Mächtige Gefühle, höchstens 5-10% empfinden das. Das heißt, der Mensch verliert nicht seinen Kompass dafür, was er wahrhaftig empfindet und dem, was von ihm als Empfindung erwartet wird.
Die meisten Menschen haben diesen Kompass, aber die Ansprache, zum Beispiel jetzt in der DDR, aber auch, ich will die Sachen nicht gleichsetzen, muss ich gleich natürlich wieder sagen, aber da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, Analogien zum NS. Die Hauptzielgruppe war die Jugend. Also die DDR wollte einen neuen Staat aufbauen, das musste sie notgedrungen natürlich mit dem alten Material, was sie da geerbt hatte, aber eigentlich hat sie ihre Hoffnung auf die Jugend gesetzt, genauso wie sich der Nationalsozialismus als eine eine Bewegung der Jugend verstanden hat und die Jugend dann ja auch 12 Jahre lang durch indoktriniert hat und da sehr, sehr viel Begeisterung und sehr viel, ja, nicht nur Patriotismus, sondern auch Führerglauben und geschaffen hat, der ja dann auch den jungen Leuten nach 1945 ordentlich zuschaffen gemacht hat. In der DDR gab es längere Zeit, hatten die längere Zeit, die Jugend auf ihre Seite zu ziehen und sie haben das mit sehr viel Elan und auch zum Teil sehr viel Erfolg bis zumindest in die 70er Jahre hinein auch geschafft. Es gab viele junge Leute, die sich gerade nach den Erfahrungen der NS-Zeit und des Krieges auf die Seite des Friedens, das war ja der große Bringer sozusagen, der große Knüller, wir sind die Seite des Friedens. Auf der anderen Seite der Mauer, da herrscht der Revanchismus und der Militarismus, aber wir verteidigen den Frieden, wir verteidigen eine gerechte Welt. Das sind alles wunderbare Botschaften, die mit auch dann entsprechendem emotionalen, ja, sozusagen Ornament an die junge Frau und an den jungen Mann gebracht worden sind. Wer geht nicht gerne mal mit einer Fackel durch die einsame Nacht in der Gruppe und singt ein schönes Lied dazu.
Also, das ist sehr stark Geschmackssache.
Ja, ich würde sagen, es gibt schon bestimmte Phasen des Lebens, in denen man dafür empfänglicher ist als andere. Und derjenige, der dafür überhaupt nicht empfänglich ist, den möchte ich schon sehen.
Das heißt, wenn ich eine Diktatur im Schilde führe oder wenn ich eine Autokratie im Schilde führe, dann muss ich irgendwie das erzeugen, was man in den Massen gesehen hat, die Adolf Hitler zugejubelt haben. Gibt es spektakuläre Bilder immer bei allen möglichen Gelegenheiten, bei den Olympischen Spielen 1936, bei dem Anschluss Österreichs 1938, wo der ganze Heldenplatz in Wien voll ist mit Leuten, die ja nicht einfach nur den Arm zum Hitlergruß heben, weil sie Furcht haben müssen, gleich kommt jemand von der Gestapo und führt uns ab, sondern man kann in den Gesichtern sehen, die Leute sind aufrichtig begeistert, also das, was wir gerade mit dem wahren Empfinden haben. Das heißt, wenn ich das richtige Timing habe und wenn ich das richtig anfasse, dann kann ich ein solches Gefühl, dann kann ich diese Fiebrigkeit in Menschen erzeugen.
Ja, das können sie und das können, ich weiß nicht, ob sie es können und ich kann es sicherlich auch nicht, aber es gibt schon Architekten dieser Gefühlspolitik und dazu gehörte in der NS-Zeit sicherlich jemand wie Josef Goebbels, der über ein großes Repertoire an emotionalen sozusagen Zeichen verfügte, die er ganz bewusst eingesetzt hat. Albert Speer gehört auch dazu, sozusagen als richtiger Architekt, wie man einen Raum zum Beispiel füllt. Aber das hat selbst Hitler schon in seinem Buch da Mein Kampf hat erzählt, wie er oder hat beschrieben, wie stark er beeinflusst war durch zwei Dinge oder zwei Erfahrungen. Einerseits die katholische Kirche, die auch in ihren Gottesdiensten eine Stimmung durch alle möglichen Zutaten vom Weihrauch bis zum Orgelklang produziert, aber auch natürlich ein räumliches Gefühl von Erhabenheit. Da ist etwas größer als ich und wir sind hier alle zusammen und das ist Gemeinschaft und das ist großartig. Und das andere große Vorbild war die sozialdemokratische oder dann auch ja, sozialistische Bewegung, die auch es sehr gut geschafft hat, mit bestimmten Symbolen und bestimmten ja, Architekturen eine bestimmte Stimmung, ein bestimmtes Gefühl oder auch mehrere Gefühle hervorzurufen. Davon, die hat er einfach abgekupfert und sie dann nochmal verbessert und verfeinert. Und auch die DDR hat mit solchen großen Jugendtreffen zum Beispiel, diese Pfingsttreffen der deutschen Jugend, wie sie damals hießen, die ganzen FDJ-Singekreise und hat sehr gut vermocht, Menschen, gerade junge Menschen, auf ihre Seite zu ziehen. Und gerade dann, wenn es in der Familie selbst keine massiven Gegenbewegungen gegeben hat, wenn die Eltern eher gleichgültig geblieben sind und gesagt haben, ja, mach mal, und das Kind nicht mit einer Gegenposition ausgestattet haben, woher sollten es die Kinder und die Jugendlichen denn nehmen? Warum hätten sie Widerstand leisten sollen gegen so etwas?
Frau Professor Frier, Sie unterscheiden zwischen heißen und kalten Kulturen. Bedeutet das eine Demokratie, weil sie mit Gefühlen womöglich, das ist meine Unterstellung, vorsichtiger hantiert, zwangsläufig eine kalte Kultur ist im Vergleich zu der heißen Kultur, die Persönlichkeitskult betreibt, die, wie Sie vorhin gesagt haben, bestimmte Arten von Vaterlandsliebe damit die ganze Zeit hantiert. Also ist das der Temperaturunterschied?
Was beobachtbar ist, ist, dass Demokratien sehr viel vorsichtiger mit so einer gefühlspolitischen Ansprache, mit diesen Appellen an die Vaterlandsliebe, die man doch bitte zu haben hat, an das Vertrauen in die Führung, was man doch bitte zu haben hat, sehr viel vorsichtiger damit hantiert. Aber das heißt nicht, dass sie nicht selber auch bestimmte gefühlspolitische Instrumentarien benutzt. Also der Begriff des Vertrauens oder das Werben um Vertrauen ist eins, was wir auch in Demokratien sehen. Wir haben in Deutschland nun so etwas wie einen Verfassungspatriotismus mit der Zeit ausgebildet. Aber andere Demokratien, schauen Sie auf Frankreich, schauen Sie auf Großbritannien, haben schon auch noch sehr stark, Amerika natürlich vor allem, einen sehr patriotischen Geist, den sie schon in den Schulen mit dem Pledge of Allegiance jeden Montagmorgen einüben in den Kindern. Die Bundesrepublik hat es nicht gemacht. Manche Leute sagen, ihr fehlt auch was. Also ihr fehlt etwas an heißer, an Verbindlichkeit sozusagen, an Bürgersinn für das Ganze. Es individualisiert sich zu stark, es segmentiert sich, es fragmentiert sich. Ich lebe lieber in einem Land, was sich mit seinen gefühlspolitischen Initiativen mir gegenüber zurückhält, mir aber nicht unbedingt verbietet, selber Gefühle zu zeigen für dieses Land, für diese Regierung, für diese Gesellschaft, in der ich lebe.
Das war ja 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland eine sehr eigenartige Situation, weil plötzlich Leute gemerkt haben, hui, wir finden ja unser Land jetzt toll, aber wir haben keinen richtigen Ausdruck dafür. Das ist das, was Sie gerade beschrieben haben.
Nicht so, ja, damals ist ja dann Schwarz-Rot-Gold auf einmal als Überzieher groß geworden, den Seitenspiegel, genau. Oder die Fahnen, die dann aus Fenstern ganz vorsichtig erstmal gehängt worden sind. Eigentlich haben es, wenn ich das richtig erinnere, auch unsere türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger uns vorgemacht, dass man durchaus auch ein einigermaßen unbefangenes Nationalgefühl, auch eine Freude einfach daran hat, dass wir jetzt ein Land sind, bei dem andere gerne zu Gast sind. So hieß ja damals der Slogan. Und dass wir gute Gastgeber sind. Darauf kann man ja auch, muss man nicht stolz sein. Also das Wort stolz finde ich an dem Punkt wirklich absolut daneben. Aber man kann sich einfach freuen und sagen, ja, wir haben was aus uns gemacht. Wir sind nicht mehr das Schreckbild Europas oder der Welt, was wir 1945 waren, sondern wir sind einfach ein angenehmes Land geworden.
Gefühle können den Lauf der Geschichte verändern, heißt unser gefährlicher Gedanke heute. Und der ist dann wieder so abwegig gar nicht, wenn wir uns erneut die aktuelle politische Situation vor Augen führen. Die Ukraine beispielsweise müsste diesen Krieg, den sie führt, nicht verlieren. Die Ukraine könnte den Krieg kraftvoller führen, wenn sie mit allen möglichen Waffen, die der Westen zur Verfügung hat, unterstützt würden. Was da beispielsweise die Bundesregierung im Moment abhält, den Taurus-Marschflugkörper zu schicken, ist die oft beschworene Angst vor einer Eskalation, die von Wladimir Putin ausgehen würde. Sind das Gefühle oder ist das Risikomanagement?
Hinter dem Risikomanagement steckt natürlich das Gefühl der Angst, was wiederum von Putin sehr stark befeuert wird. Wir erinnern uns an so Bemerkungen, die er vor dem 24. Februar 2022 getätigt hat. Ich kann auch noch mehr. Und dann gibt es andere in seinem Umkreis, die sagen, naja, wir standen ja schon mal an der Elbe, das gehörte ja schon mal alles uns und wer wird uns daran hindern, da wieder hinzukommen? Also das sind so dosierte, auch wieder Trigger, würde ich sagen, Angebote, die beim Gegenüber natürlich Angst erzeugen und nicht unbedingt in der Regierung. Also ich glaube nicht, dass Olaf Scholz jetzt angstgetrieben ist, aber die Regierung hantiert ja nicht im luftleeren Raum. Und das, was auf der Straße passiert, was in der öffentlichen Diskussion ist, was von wichtigen Medien kolportiert wird, was auch an Briefen zum Beispiel von Bürgern oder auch E-Mails heutzutage an den Kanzler, an den Bundespräsidenten, an einzelne Minister geschickt worden ist. Das sind ja Stimmungsbilder, die diese demokratischen Regierungen berücksichtigen müssen, auch für ihre Politik. Die können ja nicht sozusagen über das Volk hinweg oder über diese Stimmung hinweg regieren. Und von daher ist all das, was dann sozusagen als Angst auch von einem Gefühlspolitiker wie Putin, der das sein Handwerk da wunderbar versteht, gestreut wird, informiert dann natürlich auch die Politik der Regierung.
Wie sehr muss ich das berücksichtigen, wenn ich selber Politiker bin, was da eventuell zu dem, was ich tue, empfunden wird? Denn ich denke da gerade an eine in Deutschland sehr erfolgreiche oder momentan zumindest sehr stark im Gespräch befindliche Gefühlspolitikerin. Sarah Wagenknecht hat zu verschiedenen Entwicklungen tatsächlich definitiv falsche Aussagen getroffen. Also zu dem Euromaidan beispielsweise 2015, da hat sie Sachen gesagt, dass da angeblich Faschisten im Spiel gewesen wären. Das sei von der CIA gesteuert worden. Das ist alles überhaupt nicht belegbar. Das Gegenteil ist sehr wohl belegbar. Und da gibt es unterschiedliche Beispiele, wo Sarah Wagenknecht das gemacht hat. Ich saß aber einer älteren, gebildeten Frau gegenüber, die dann zu mir sagte, ja, die würde wenigstens mal den anderen Paroli bieten. Also deswegen sei Sarah Wagenknecht gut zu finden. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, eventuell ist das gar nicht so wichtig, was ich da so programmatisch liegen habe, sondern viel wichtiger ist, wie kommt meine Botschaft über und wie werde ich als Überbringer der Botschaft empfunden?
Das ist das Rezept des Populismus. Und genauso wie es einen rechten Populismus gibt, den wir nun seit geraumer Zeit in diesem Land hier haben, gibt es jetzt auch einen linken Populismus. In Frankreich gibt es ihn schon sehr viel länger als jetzt die neue Bewegung von Sarah Wagenknecht. Aber das sind hanebüchene und auch sehr gefährliche Strategien, einerseits ja, dem Volk aufs Maul zu schauen, angeblich dem Volk aufs Maul zu schauen und das zu sagen, was das Volk hören will, zugleich aber dieses Volk in einer Weise irre zu führen beziehungsweise in eine bestimmte Richtung zu drängen durch sehr selektive Informationen, durch sehr einseitige und parteiische Aussagen, die dann eben auch aus was für Gründen auch immer verfangen. Also dass so viele Menschen der AfD auf den Leim kriechen oder demnächst auch Frau Wagenknecht wählen werden und ihr hoffentlich damit die AfD schwächen, das kann man ja vielleicht noch, darüber kann man sich ja vielleicht noch freuen, aber zeigt auch, dass es bei vielen Menschen gar nicht so sehr den Wunsch gibt, sich eine eigene Meinung zu bilden, sich ein eigenes, also aus verschiedenen Quellen zum Beispiel, sich zu informieren, sondern dass sie einfach auch ganz gerne einfach mal eine klare Ansage empfinden, die nicht so kompliziert ist, die nicht so komplex ist, wie die Wirklichkeit nun mal ist, sondern die in eine einfache Schneise durch dieses Dickicht der verschiedenen Ereignisse und Zusammenhänge bahnt.
Da ist Gefühl angezeigt. Wir haben vorhin schon angefangen, darüber zu sprechen, wie das in Demokratien ist, die jetzt nicht zwangsläufig, also Populismus kann man ja auch lange darüber diskutieren, inwieweit nicht jeder Politiker, jede Politikerin auch sich bemühen muss, so populär wie irgend möglich zu sein. Sie haben ein Beispiel aus dem November 2018, was Sie sich auch genauer angeguckt haben, und zwar Angela Merkel fährt nach Frankreich, trifft Emmanuel Macron und die beiden, ja, wie soll man das sagen, sind Wange an Wange und es macht ein für politische Zusammenhänge eigentlich unpassende Nähe klar. Und gleichzeitig springt es über, es ist ein Foto von zwei Menschen, die sich mögen.
Es ist ehrlich gesagt fast mein Lieblingsbild geworden. Es ist ein Schnappschuss. Es ist kein gestelltes Bild, sondern es ist der Schnappschuss eines Journalisten. Und wir müssen sagen, wo dieser Schnappschuss getätigt worden ist. Nämlich in Compiègne, wo die beiden Staatschefs zusammentreffen, um die 100. Wiederkehr des Waffenstillstandes nach dem Ersten Weltkrieg im November 1918 zu begehen. Feiern kann man das nicht unbedingt, aber zu begehen. Und an einem Ort, der historisch so belastet ist durch Feindschaft, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich und wo übrigens auch nochmal während der NS-Zeit gefühlspolitische Interventionen stattgefunden haben, von Hitler persönlich angeordnet, wo sich also sozusagen waffenstarrende Denkmäler noch befinden, dass da die jetzigen Vertreter, politischen Vertreter dieser beiden Länder auf diese vertraute, zugeneigte Weise miteinander umgehen, hat mir ein unglaubliches Signal der Hoffnung geschickt. Das war sicherlich nicht so beabsichtigt, aber wir lesen es auch hinein. Wir lesen auch in die Gesten von Politikern. Wir können auch etwas hineinlesen, was unseren Gefühlen, unseren Wünschen, auch unseren Bedürfnissen entspricht. Und ohne dass das jetzt sozusagen als orchestrierte, als so gemeinte, intendierte Gefühlspolitik in Szene gesetzt worden ist.
Gefühle können den Lauf der Geschichte verändern, so heißt unser gefährlicher Gedanke, der übrigens in der ARD-Audiothek zu hören ist und überall da, wo es Podcasts sonst zu hören gibt, auch die anderen gefährlichen Gedanken, die wir schon besprochen haben. Zum Schluss, Frau Professor Frevert, nur eine Frage noch. Welches Gefühl, weil wir haben vorhin Ihre düstere Beschreibung im Tagesspiegel da zitiert, welches Gefühl dominiert aus Ihrer Sicht im Moment das, was um uns herum politisch geschieht?
Misstrauen.
Misstrauen, warum?
Ja. Wir trauen in unserer Gesellschaft den demokratischen Verfahren nicht mehr. Wir verfolgen Gruppen, die nicht sozusagen so getaktet sind und so unterwegs sind, wie das seitens des Mainstreams der Gesellschaft der Fall ist, mit tiefem Misstrauen und werden gleichzeitig auch wiederum mit tiefem Misstrauen seitens dieser Gruppen verfolgt. Ich nehme das als eine ganz gefährliche Entwicklung in unserer Gesellschaft wahr, dass wir Gruppen ausgrenzen, dass wir Meinungsfreiheit auch nicht mehr gelten lassen und an allen Ecken und Enden Feinde wittern, die bei näherem Hinsehen nicht unbedingt Feinde sind.
Vertrauen wir also der Wissenschaft oder vertrauen wir mindestens Wissenschaftlerinnen wie Professor Ute Frevert, die heute bei uns zu Gast war? Sie leitet seit 15 Jahren das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Vielen Dank, Frau Professor Frevert, dass Sie Zeit hatten. Dankeschön.
Gerne.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.